Luigi Pirandello, Einstein. Wenige Tage vor ihrem Tod hatte die Marchesa mir, um ihr Gewissen zu beruhigen, als aus einem sonstigen Grund auch den Dr. Giulio Falci wegen ihres seit einem Jahr erblindeten Sohnes Silvio konsultieren wollen. Sie hatte ihn vor den bedeutendsten Augenärzten Italiens und des Auslands untersuchen lassen und alle hatten diagnostiziert, er leide einen unheilbaren grünen Star. Dr. Giulio Falci war vor kurzem zum Vorstand der Augenklinik berufen worden, aber sei es wegen seiner müden, immer ein wenig geistesabwesenden Erscheinung, sei es wegen seines unvorteilhaften Äußeren oder wegen dieses stets lässigen und schlaksigen Ganges, es gelang ihm einfach nicht, bei irgendjemandem Sympathien oder gar Vertrauen zu erwerben. An die Schüler, an die Patienten richtete er neugierige, scharfe Fragen, die den Gesprächspartner erstarren ließen und aus der Fassung brachten. Und allzu deutlich ließ er erkennen, was für ein Bild er sich vom Leben gemacht hatte. Nackt und entblößt von all den geheimen und beinahe notwendigen Heucheleien, von diesen spontanen, unumgänglichen Illusionen, die jeder sich unwillkürlich schafft und aufbaut, aus einem instinktiven Bedürfnis heraus, fast aus einer Art sozialen Schamgefühls. Auf diese Weise wurde seine Gesellschaft auf die Dauer unerträglich. Auf Bitten der Marchesa hatte er die Augen des jungen Mannes bedächtig und sorgfältig untersucht, ohne wenigstens nach Hause hin auf all das zu achten, was ihm die Marchesa unterdessen über seine Krankheit, das Urteil der anderen Ärzte und verschiedenen versuchten Behandlungsmethoden erzählte. Grüner Star? Nein. Es schien ihm nicht so, als wäre in diesen Augen die charakteristischen Zeichen dieser Krankheit der bläuliche oder grünliche Schimmer der undurchsichtigen Stelle und so weiter und so fort zu erkennen. Es schien ihm vielmehr, als hätte er es mit einer seltenen und seltsamen Abart jener Krankheit zu tun, die man üblicherweise Katarata oder grauer Star nennt. Aber so im ersten Augenblick hatte er der Mutter nichts von seinen Zweifeln erzählen wollen, um nicht in ihr plötzlich eine auch noch so zarte Hoffnung aufkeimen zu lassen. So hatte er das lebhafte Interesse unterdrückt, das dieser seltsame Fall in ihm ausgelöst hatte, und hatte ihr stattdessen bloß seinen Wunsch mitgeteilt, den Kranken in ein paar Monaten noch einmal zu untersuchen. Und er war tatsächlich wiedergekommen, aber merkwürdigerweise fand er dabei in diesem neuen, stets ausgestorbenen Straße am Ende der Prati di Castello, in der die Villa der Marchesa Borghi stand, vor dem offenstehenden Gartentor eine Traube von Neugierigen vor. Die Marchesi Borghi war plötzlich in dieser Nacht verstorben. Was sollte er tun? Umdrehen? Für einen Augenblick dachte er daran, hätte er an dieser armen Mutter bei seiner ersten Visite von seinen Zweifeln erzählt, dass er sich bei der Krankheit des jungen Mannes tatsächlich um grünes Star handle, dann wäre sie nicht mit dem verzweifelten Gedanken gestorben, ihren Sohn als unheilbar Blinden zurückzulassen. Nun, wenn es ihm schon nicht mehr gegeben war, die Mutter mit dieser Hoffnung zu trösten, konnte er dann nicht wenigstens versuchen, damit den armen Hinterbliebenen, der so plötzlich einen neuen schweren Schicksalsschlag erlitten hatte, Trost zu bringen? Und er hatte die Villa betreten. Nach einer langen Wartezeit trat in den dort herrschenden Gewühlte eine junge Dame vor ihn hin, schwarz gekleidet, blond, mit steifem, ja strengem Ausdruck, die Gesellschaftsdame der verblichenen Marchesa. Dr. Falci legte ihr den besonderen Grund seines Besuches dar, der ansonsten ja höchst zur Unzeit erfolgt wäre. An einer bestimmten Stelle fragte die junge Dame ihn mit einem Ausdruck leichter Verwunderung, der ihr Misstrauen verriet. Ja, tritt denn der Grauen Star auch beim jungen Menschen auf? Falci hatte ihr eine Zeit lang in die Augen gesehen, dann hatte er ihr mit einem ironischen Lächeln, das mehr im Blick als auf den Lippen zu erkennen war, geantwortet: Und warum nicht? Moralisch immer, Signorina. Dann, wenn sie sich verlieben, aber auch physisch, leider Gottes. Die Signorina hatte sich daraufhin noch mehr versteift und das Gespräch abgebrochen, indem sie sagte, der augenblickliche Zustand der Marchese ließe es nicht zu, ihm von irgendetwas zu sprechen. Aber sie wurde ihm, sobald er sich ein wenig beruhigt habe, von diesem Besuch erzählen und er würde ihn dann sicherlich bald zuholen lassen. Mehr als 3 Monate waren vergangen. Dr. Junior Falci war nicht wieder geholt worden. Um ehrlich zu sein, bei seinem ersten Besuch hatte der Doktor bei der verstorbenen Marchesa einen sehr schlechten Eindruck hinterlassen. Signorina Lidia Venturi, die nun als Gesellschaftslehrerin und Vorleserin des jungen Marchese im Hause geblieben war, erinnerte sich noch sehr gut daran. Aufgrund einer instinktiven Abneigung gegen diesen überaus unsympathischen Doktor kam mir unterdessen die Frage gar nicht in den Sinn, ob der Eindruck der Marchesa nicht am Ende eines ganz anderen gewesen wäre, wenn Falci ihr Hoffnungen darauf gemacht hätte, die Genesung ihres Sohnes wäre nicht völlig unwahrscheinlich. In ihrer Perspektive erschien der zweite Besuch noch schlimmer und erst recht als der eines Scharlatans. Dieses Kommen, ausgerechnet an dem Tag, an dem die Marchesa gestorben war, um meinen Zweifel zu äußern, eine Hoffnung dieser Art zu entzünden, umso mehr, als der junge Marchese sich allmählich mit seinem Schicksal abzufinden schien. Als ihm so plötzlich die Mutter gestorben war, da hatte er neben dem Dunkel seiner Blindheit noch ein anderes Dunkel sich auftun gefühlt, mehr in sich drinnen als draußen, ein schreckliches Dunkel, dem gegenüber freilich alle Menschen blind sind. Aber wer gesunde Augen hat, der kann sich von diesem Dunkel mit dem Augenblick der Dinge ringsumher ablenken. Er jedoch konnte das nicht. Blind für das Leben war er nun auch blind für den Tod. Und in diesem anderen Dunkel, das noch kälter und finsterer war, war nur seine Mutter verschwunden, schweigen, und hatte ihn allein zurückgelassen in einer entsetzlichen Leere. Ganz plötzlich, er wusste nicht so recht von wem, war eine Stimme von unendlicher Schreifheit zu ihm gedrungen wie ein zarter Schlichschimmer. Und an diese Stimme hatte sich seine ganze in dieser entsetzlichen Leere verlorene Seele geklammert. Nichts anderes als eine Stimme war für ihn Signorina Lydia, aber dennoch war sie es, die mit mehr als alle anderen in den letzten Monaten seiner Mutter nahegestanden hatte. Und seine Mutter, er erinnert sich daran, hatte, wenn sie ihm von ihr erzählte, immer gesagt, dass sie brav sei und aufmerksam, von ausgezeichneten Manieren, gebildet, klug. Und genauso empfand er sie nun in der Aufmerksamkeit, die sie ihm angedeihen ließ, in dem Trost, den sie ihm spendete. Lydia hatte seit den ersten Tagen den Verdacht gehabt, dass die Marchesa Borghi, als sie sie einstellte, es nicht ungern gesehen hätte, wenn der unglückliche Sohn sich in irgendeiner Form mit ihr getröstet hätte. Sie war darüber bitter gekränkt und hatte ihren natürlichen Stolz gezwungen, sie zu einer geradezu strengen Unnahbarkeit zu verstreifen. Aber nach dem Unglück, als sie ja da unter verzweifelten Schluchzen eine ihrer Hände ergriffen hatte, um sein schönes, bleiches Gesicht an sie zu lehnen, wobei er stöhnte: Verlassen Sie mich nicht, verlassen Sie mich nicht. Da fühlte sie, wie sie das Mitleid, die Rührung überwältigten, und sie hatte sich ihm gewidmet, ohne weiter Verdacht zu nähern. Bald hatte er begonnen, sie mit den schüchternen, aber hartnäckigen und zermürbenden Neugier der Blinden zu quälen. Er wollte sie in seinem Dunkel sehen. Er wollte, dass ihre Stimme in ihm zum Bild würde. Zuerst waren es vage, kurze Fragen. Er wollte ihr erzählen, wie er sie sich vorstellte, wenn er sie vorlesen oder sprechen hörte. Sie sind blond, nicht wahr? Ja, blond war sie feierlich, aber die ein wenig groben, eher schütteren Haare kontrastierten in seltsamer Weise mit den ein bisschen trüben Farbe der Haut. Wie sollte sie ihm das sagen und warum? Und ihre Augen sind blau. Ja, blau, jawohl, aber düster, traurig, zu tief eingegraben unter der ernsten, traurigen, vorspringenden Stirn. Wie sollte sie ihm das sagen und warum?